Waren, liebe Schwestern und Brüder, bei dem Schriftbeweis des Apostel Paulus im zweiten Hauptteil Römer 3, 21 bis 4, 25 und zwar von 3, 31 bis 4, 25. In unserer Gliederung finden wir das bisher Gesagte zusammengefasst, der Beweis der Schriftgemäßheit anhand der Geschichte Abrahams, des Vaters aller Glaubenden. A, 4, 1 bis 8, schon Abraham wurde aus Gnade durch den Glauben gerechtfertigt. Das Anrechnen der Gerechtigkeit ist gleichbedeutend mit Sündenvergebung als Nicht-Anrechnen der Sünden. Psalm 32, Vers 2. Damit hat er 4, 1 bis 8 die These von 3, 28 bewiesen. 3,28 war, wir halten dafür, dass der Mensch gerechtfertigt wird, alleine aus Gnaden, alleine im Glauben, nicht aus Gesetzeswerken. Das ist als schriftgemäß bewiesen, anhand von Abraham und David. Bei Abraham ist das starke Argument, da kam ja die Verheißung und die Rechtfertigung aus Glauben, bevor die Opferung des Isaak und bevor die Beschneidung überhaupt da war. Bei David ist das schlagende Argument, dass er ein erwiesener Mörder und Ehebrecher ist, weil er ja mit Bathseba die Ehe brach und anschließend Uriah ihren Mann umbringen ließ. Und insofern in dem Psalm nicht nur Psalm 32 Bußpsalm, sondern noch eindeutiger Psalm 51, weil es da direkt benannt wird, gesagt wird, hier ist einer, der sein Heil verspielt hat. Nicht? In der Tat, er ist ein Gottloser geworden durch sein Verhalten. Also Abraham durch das Vorlaufen von Verheißung und Rechtfertigung vor Beschneidung. Und bei David ist der Gottlose das, was evident ist. B, 4, 9 bis 12. Schon Abraham wurde als Unbeschnittener, als Heide gerechtfertigt. Und so, wenn ich Paulus richtig kenne, dann war er da besonders begeistert über diesen Beweis, nicht, dass er nämlich fragen konnte, wie ist ihm denn die Gerechtigkeit zugerechnet, als er beschnitten oder als er unbeschnitten war. Und er sah richtig, wie seine Gegner sich auf den Stühlen rumdrückten und bibelkundlich knirschten, weil sie sagen, das gilt nicht, das ist unfair. Es ist tatsächlich so, Abraham ist der erste aus Gnaden im Glauben gerechtfertigte Unbeschnittene. Und zum Erschrecken aller jüdischen Gegner hat Paulus den Abraham also zum Vater aller Heidenchristen gemacht. Und er hat recht. Er hat recht. Abraham war noch kein Beschnittener, als er berufen wurde, gesegnet wurde und gerechtfertigt wurde. Denn die Beschneidung als Kennzeichen des Judeseins wurde erst zwei Kapitel später in 17 eingeführt. Und insofern also hat er recht jetzt auf der Ebene der exegetischen Diskussion. 4,13 bis 17a, die Verheißung an Abraham, ist also dem Gesetz vorgeordnet und damit von diesem unabhängig. Also die Vorgängigkeit der Verheißung, Genesis 12, ist das entscheidende Argument. Nicht bevor es etwas anderes gab, gab es Verheißung und Rechtfertigung aus Glauben. Das Gesetz ist erst später dazugekommen. In Galater 3, 15 folgende argumentiert er ausdrücklich damit, dass er dasselbe entfaltet und sagt, 430 Jahre später ist erst das Gesetz gegeben worden. Und dort dann in 3, 19 fügt er hinzu, Abraham hat von Gott unmittelbar die Verheißung bekommen. Das war Gottes Wort 1:1, kein römischer Brunnen notwendig, nicht? Sondern sofort die Quelle ins Ohr des Abraham. Das Gesetz aber wurde von Engeln vermittelt, dann hat es einen Sprecher, einen Mittler gebraucht, den Mose, und der hat es wiederum ans Volk vermittelt. Insofern, das Gesetz ist viel später gekommen und das Gesetz ist Gottes mittelbares Wort. Die Verheißung ist Gottes unmittelbare Wort. Das Gesetz ist vermittelt durch Instanzen. Die Verheißung aber hat Gott wie einem Freund Auge in Auge, Gesicht in Angesicht zugesprochen. Also, der Clou ist, es ist dem Abraham das Evangelium in Gestalt der Verheißung gegeben. Und nun wollen wir noch schauen auf 4,17b bis 25, weil hier nun der Glaube des Abraham beschrieben wird, in einer sehr faszinierenden Weise, nämlich mit Perspektive auf die Christen. der ist unser aller Vater, nämlich der Heiden und der Judenchristen, wie geschrieben steht, 1. Mose 17, 5, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Und Paulus hat exegetisch, auslegungsmäßig recht. In der Tat, die Völker waren schon bei der ersten Segenszusage, Genesis 12 im Blick, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden, später durch deinen Samen sollen sie alle gesegnet werden. Also durch Jesus Christus, wie Paulus es dann versteht. Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat. Dieses vor Gott kommt hier etwas unvermittelt. Und wenn ich jetzt wieder meine bibelfesten Gemeinschaften bemühe, dann könnte es sein, dass die eine Hälfte einstimmt, wandle vor Gott. So nämlich wird es ihm in Genesis 15 gesagt. Und die andere Hälfte der Gemeinschaftsstunde hätte eingestimmt, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, also vor Gott. Das heißt also, dieses vor Gott, was hier so eingesprengt ist, bedeutet eben, dass Abraham vor Gott stand, vor Gott lebte. Und wir haben gleich mehrere Bibelstellen, wo das dann aufgegriffen wird. Abraham war einer, der vor Gott lebte. Das mag von uns allen gesagt werden, jemand, der vor Gott steht, der vor Gott lebt, im Angesicht Gottes lebt. Also hier ist es nicht so einfach, die einzelne Bibelstelle zu finden, weil es verschiedene gibt, wo das gesagt wird, wandle vor Gott oder habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen. Abraham also stand vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Wie kommen wir denn jetzt bei Abraham auf den Zusammenhang, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei? Dasselbe findet ihr in Hebräer 11, ihr findet es aber nicht in 1. Mose 22. Das ist eine rabbinische, eine alte jüdische Auslegung, dass Abraham seinen Sohn Isaak opferte, in dem Wissen, selbst wenn ich meinen Sohn opfern muss, dann kann ihn ja Gott noch auferwecken. Wir haben also manchmal im Neuen Testament Anspielungen, entweder, das ist dann leichter, dann könnt ihr es bei den ausführlichen Bibelausgaben selber nachgucken und die Parallelstellen finden, aus zwischentestamentarischen Schriften, den sogenannten Apokryphen. Das ist vor allen Dingen bei Weisheit und Sirach ganz wichtig, um Christus zu verstehen, dass er Ebenbild Gottes ist, dass er Licht ist, dass er Spiegel ist und so weiter. Das alles erfahren wir in der zwischentestamentarischen Literatur. Und zweitens aus der jüdischen Auslegung, wie wir sie dann später in der rabbinischen Literatur finden und dann aber sagen, ja, wieso kommt denn jetzt plötzlich die Auferstehung bei Abraham rein? Das findet sich noch nicht im Alten Testament, das ist jüdische Exegese. Also, die jüdische Exegese ist, als Abraham seinen Sohn darbrachte, hat er es getan in dem Wissen, dass Gott die Toten auferweckt. Das aber steht nicht im Alten Testament selber drin, nicht? Wie gesagt, das ist die Tradition jüdisch mit der Stelle verbunden. Warum ist Paulus das wichtig, den Auferstehungsglauben bei Abraham hier schon anzusprechen? Offene Frage, lassen wir jetzt brutal im Raum stehen und beantworten sie noch nicht. Worauf will der hinaus? Ich verrate es euch nicht, wartet's ab. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Hier ist wieder der Grundtext so wunderschön, ich glaube, ich habe es schon angedeutet. Nicht? Hier steht im Griechischen eigentlich, er hat geglaubt auf Hoffnung, wieder Hoffnung, auf Hoffnung, wieder Hoffnung. Und das finde ich nochmal schöner. Luther hat es ja vollkommen richtig übersetzt. Aber dieses auf Hoffnung, wieder Hoffnung, das ist ja so wie zweimal gestempelt, nicht? Wumms, da steht es. Das heißt, seine ganze Hoffnung war gegen alle menschliche Wahrscheinlichkeit. Das ist überhaupt christliche Hoffnung. Christliche Hoffnung ist nicht das für wahrscheinlich halten von Wahrscheinlichem, sondern dass ich der Verheißung Gottes glaube, wieder alle Erfahrung. Wieder alle Erfahrung. Der Hoffende ist schon heute von einer Erfüllung bestimmt, von der Nicht-Hoffende gar nicht wissen, dass sie überhaupt kommt. Nicht? Der Hoffende ist heute schon von einer Erfüllung bestimmt, von der Nicht-Hoffende gar nicht mal wissen, dass sie kommt. Der Hoffende lebt in Vorfreude und wir haben ja einige Physiker unter uns. Die Hoffnung ist eine physikalische Herausforderung, weil hier nämlich das Kausalitätsprinzip auf den Kopf gestellt wird. Normalerweise sagt man, was kommt zuerst? Zuerst kommt die Ursache und dann kommt die Wirkung. Wie ist es bei der Vorfreude und der Hoffnung? Da kommt zuerst die Wirkung und dann kommt die Ursache. Das heißt, in der Vorfreude bin ich schon ganz außer mir, obwohl der Grund zur Freude noch gar nicht bei mir ist. Nicht? In der Vorfreude bin ich schon ganz außer mir, obwohl der Grund der Freude noch gar nicht bei mir ist. In der Vorfreude wirkt die Erfüllung schon, obwohl sie noch gar nicht da ist. Man hat lange Zeit, wir kommen ja noch auf die Vorfreude, die Hoffnung, die Eschatologie, man hat lange Zeit immer gesagt, ja, die christliche Hoffnung ist ein Vertröster auf das Jenseits. Andersrum, wer kein Dort und Dann hat, der hat auch kein erfülltes Hier und Jetzt. Wer keine Zukunft hat, dem ist auch die Gegenwart dunkel. Das ist schon menschlich so. In der Jugend hat man Zukunft satt. Und dann kann man ein mittelmäßiges Leben in der Gegenwart führen und sagt, es kann ja nur besser werden. Ein alter Mensch aber, der gegenwärtig die Dinge nicht so rosig sehen kann und hat keine irdische Zukunft mehr, für den ist alles finster. Das heißt, der Hoffende ist ein Lebenskünstler, denn er ist nicht gefangen in der Wahrnehmung der Gegenwart. Der Hoffende kann antizipieren, der kann vorwegnehmen. Das, was noch nicht Wirklichkeit ist, ist für ihn schon Realität. Und so gehören Glaube Abrahams und Hoffnung Abrahams zusammen. Was vermag der Glaube? Der Glaube vermag aus einer Realität zu leben, die aber transzendent ist, unsichtbar, jenseits. Und so kann Hebräer 11 so schön formulieren, Mose hielt sich an den Gott, den er nicht sah, als sähe er ihn. Nicht? Glaubende sind davon überzeugt, dass Gott ganz gewiss existiert. Ich erinnere mich an unsere Jugendevangelisation, die wir als Studenten gemacht haben. Und da kamen immer wieder junge Leute und haben gesagt, also Hans-Joachim, glaubst du das wirklich, dass es Gott gibt, dass der dich liebt, dass der eine Beziehung zu dir will? Und als ich denen sagen konnte, dass es Gott gibt und dass er mich liebt, das ist mir gewisser, als dass es mich selber gibt und dass wir jetzt hier zusammensitzen, da fiel ihnen immer der Griffel aus der Hand. Das ist Glaube. Der Glaube ist sich Gottes gewisser als seiner gegenwärtigen Wirklichkeitserfahrung. Eher zweifle ich daran, dass wir jetzt gerade auf dem Tauernhof zusammensitzen, als dass ich daran zweifeln muss, dass es einen Himmel gibt und einen Gott, der all das garantiert, was wir hier zusammen feiern. Nicht? Für den Glauben ist die Realität Gottes bestimmender als die Erfahrung eigener Wirklichkeit. Und insofern ist Anfechtung und Nichterfahren, was für junge Christen oft so ein Problem ist, dass ich fühle es ja gar nicht, ich kann es nicht mit nach Hause nehmen. Das funktioniert immer nur im Jugendkreis, auf Freizeiten oder bei Konzerten. Nicht? Das Nichterfahren ist das Wesensmerkmal des Glaubens, sonst müsstest du ja überhaupt nicht glauben. Nicht, sondern Glaube lebt aus einer Realität, die er nicht sieht. Das ist ein Wesen des Glaubens. Und entsprechend die Hoffnung. Die Hoffnung lebt mit einer gewissen Zukunft, die noch nicht Gegenwart ist. Der Glaubende kann gleichzeitig in den Himmel greifen und sich da die Früchte holen und in die Zukunft greifen und sich da die Früchte holen. Und ihr habt alle schon Erfahrungen gemacht damit. Vielleicht als kleine Kinder. Mir ging es an Geburtstag und Weihnachten so, dass ich nur zweimal im Jahr gerne in die Schule ging, oder leicht mindestens in die Schule ging, ich will das nicht übertreiben, damit ich glaubwürdig bleibe, also dass ich leichter in die Schule ging, und das war vor Weihnachten und Geburtstag. Sonst steht man morgens auf und denkt, oh, es ist Schulzeit, und dann bestimmte mich immer der Satz, was kann der Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen anfängt, nicht? Aber wenn Advent war oder Weihnachten, dann sprang ich auf mein Bettchen und habe meinen Adventskalender geöffnet, das nächste Türchen. Ja, jetzt denkst du, naiv, wie du bist, nicht? Der hat das Türchen öffnen wollen, um zu gucken, was dahinter ist. Das haben wir alles vorher schon geguckt, gegen das Licht gehalten, aufgemacht, wieder zugemacht. Also ich wusste ja schon längst, was für Bildchen dahinter waren. Und trotzdem, jeden Tag eine Tür aufmachen und allmählich wurden immer mehr offene Türen. Immer kam es näher, immer kam es näher. Das heißt, der Tag musste seinen Sinn nicht aus sich selber begründen. Nicht aus sich selber begründen. Der Tag hatte seinen Sinn von vorne her. Das hat mich als Schüler enorm beeindruckt. Nicht? Und dann bin ich sogar am Tag vor meinem Geburtstag freiwillig früh ins Bett gegangen, weil ich als junger Hans-Joachim schon ein kleiner Philosoph war und erkannt habe die Relativität der Zeit. Nicht? In dem Augenblick, wo ich schlafe, nehme ich keine Zeit mehr wahr. Also gehe ich erst um 12 ins Bett, dann habe ich erst sehr spät Geburtstag. Gehe ich schon um 6 ins Bett, dann habe ich schon um 6 Uhr Geburtstag. Denn das nächste, was ich mitkriege, ist Geburtstagsgesang der Familie, Kuchen, nicht? Marmorkuchen, gut, mehr hat man nicht. Also dann Kerzen, aber es war trotzdem ein schönes Fest und es gab Geschenke. Nicht? Das heißt, als Kinder habt ihr es mitbekommen, oder in der Verlobungszeit habt ihr es mitbekommen, nicht? Ich denke dran, wie ich Sprachen lernte mit einem Freund zusammen in Erlangen, im Malubu, Martin-Luther-Bund. Man wohnte umsonst, aber so war es auch, nicht? Also ganz dunkel. Hinten eine Brauerei, die um 4 Uhr morgens losging, nicht? Vorne die anorganische Chemie. Man wusste gar nicht, wie man lüftet, nicht? Wenn man die Fenster aufmachte, stinkt es mehr von draußen oder mehr von drin. Also ich habe gesagt, Mensch, wann geht das vorbei? Und wir mussten genau dieselben Sprachen lernen, nämlich Griechisch und Hebräisch, er und ich. Er glücklich, ich unglücklich. Warum? Der war verlobt, der Glückliche. Der hatte seine Verlobte auf dem Tisch und die haben gesagt, wenn ich beide Sprachen bestanden habe, dann darf ich heiraten. Ja, der hat gelernt. Ich habe den bewundert. Ich sage euch ehrlich, ein bisschen Stolz muss ja dabei sein. Meine Noten waren am Schluss besser als seine, aber der war glücklicher dabei. Der musste sich nur sagen, zack, erste Sprache abgehakt, ob 4, 3, 2, ist doch ganz egal, sei nicht so eitel, Hauptsache du kommst durch, nicht zweite Sprache abgehakt. Und die haben dann auch geheiratet und glücklich waren sie, bei mir hat es viel länger gedauert. Also die Vorfreude motiviert. Ich erinnere mich an einen Abend, den werde ich nie vergessen, habe ich zur Hoffnung so gesprochen wie gerade. Und dann kommt eine ältere Dame zu mir vor und strahlt schon wie ein leibhaftiger Engel. Und sagte sie zu mir, Herr Eckstein, Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben. Das ist das schönste Kompliment, das man in der Predigt kriegt. Herr Eckstein, Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben. Meine Familie lebt in Australien und jetzt kam der Herbst und mich zwickten meine Glieder und es wurde dunkler draußen, dann kam der Nebel und die Dunkelheit. Ich dachte, oh, das wird nichts mehr und ich habe keine Lust und warum soll ich überhaupt aufstehen, was soll der Tag schon bringen, wie gesagt. Und dann kommt eine Karte von meinem Enkel, Oma, an Weihnachten kommen wir. Und ob Sie es glauben oder nicht, mein Leben war wie verwandelt. Und jetzt steht das Kärtchen auf meinem Nachttisch. Und wenn ich nachts nicht schlafen kann oder morgen trübselig aufwache und sehe die Karte, Oma, wir kommen. Und der ganze Tag ist verwandelt. Das Bein zwackt nicht mehr, der November wird plötzlich hell und der Regen wäscht nur die Straßen und macht mir nichts mehr aus. Mein ganzes Leben. Aber jetzt frage ich euch, was hat sich denn in der Wirklichkeit dieser Frau verändert? Nichts. Immer noch ist sie alleine, die Familie ist in Australien, die Gegenwart ist genau dieselbe. Und trotzdem ist alles anders. Die Gewissheit der kommenden Realität verwandelt die Wirklichkeit. Was hat Abraham von euch gewusst? Nichts hat er gewusst. Hätte ich dem damals sagen können, so alt bin ich jetzt auch wieder nicht, aber hätte ich dem damals sagen können, stell dir mal vor, wir werden noch in Jahrtausenden im Tauernhof zusammensitzen als deine Nachkommen des Geistes und werden uns freuen an deinem Glauben. Dann wäre der mutiger gegangen, hat alles nicht gewusst. Der hatte nur die Hoffnung und die Verheißung. Nicht? Und was er vorhin sagt mit Gold, Silber, Edelsteine. Im Himmel wirst du sehen. Aber es geht darum, wenn du nicht siehst, mit der Realität des Himmels zu leben, die jetzt schon da ist und die für dich kommen wird. Er lebte auf Hoffnung, wieder alle Hoffnung. Wenn ihr Jugendevangelisation macht, dann lehrt die jungen Menschen das. Denn ihr belügt sie und sie sind frustriert, wenn ihr sagt, komm zum Glauben und dann wirst du das toll finden, dann bist du glücklich, dann gelingt dir alles, dann fallen dir die Schulnoten nur so als Einser in den Schoß und du findest deinen Ehepartner in im ersten Jugendgottesdienst und das hält auch für ein Leben und alles ist toll. Das sind Versprechen, die das Gegenteil bewirken, weil sie sich so nicht erfüllen, im Hier und Jetzt. Wir glauben auf Hoffnung, wieder alle Hoffnung. Aber ihr kennt mich ja hoffentlich jetzt nicht als einen und schätzt mich nicht als einer, der sauertöpfig ist und euch die Freude nehmen will. Das ist hier genau der Clou. Der Glaube kann jetzt schon von der Kraft zehren, die andere noch nicht mal sehen. Und die Hoffnung freut sich jetzt schon an einer Erfüllung, die andere noch nicht einmal ahnen können, dass sie überhaupt kommt. Hoffende haben das Leben vor sich. Und wie alt du dir vorkamst, als du hierher kamst, und da muss man nicht kalendermäßig alt sein, sondern ich kam mir manchmal mit 16 älter vor, als ich mir heute vorkam. Das ist ja eine Frage der Perspektive, der Hoffnung und der Zuversicht. Wenn du das kapierst, dass du das Entscheidende vor dir hast und fängst an, in Vorfreude zu leben, dann geht es los. Hoffende haben das Leben vor sich. Und so hat Abraham wieder allen Augenschein, wieder alle menschliche Wahrscheinlichkeit alleine auf Gottes Verheißung hingehofft. 18. Dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Wieder derselbe Gedanke hier, Genesis 15, 1. Mose 15. Nicht wie faszinierend. Was hatte Abraham? Er hatte nichts als Gottes Wort. Die menschliche Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal einen irdischen Erben haben würde, war gleich null. Und Paulus zelebriert es anschließend, indem er sagt, sein Leib war schon gestorben. Er war 100-jährig und der Leib seiner Frau 90-jährig, ist auch nicht mehr Teenager. Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden noch einen leiblichen Sohn zeugen, geht gegen null. Und wir wollen es nicht beschönigen, auch Abraham und Sarah waren versucht, einen Fehler zu machen, denn sie haben nicht auf Isaak warten wollen und Gottes Verheißung, sondern sie haben kompensiert. Was sagt Eckstein zur Kompensation? Das ist nicht die zweitbeste Lösung, das ist das Gegenteil von einer guten Lösung. Und so war es. Dann haben sie nämlich die Idee gehabt, dann nimm doch die junge Magd und dann soll die den späteren Ismael dann auf die Welt bringen und dann schieben wir Gott einfach Ismael unter. Nicht? Also Gottes Verheißung, er hat es versprochen, du brauchst nur Gottes Wort und dann sind die eigenen Werke. Nicht? Sagen wir das nicht immer? Wir müssen schon ein bisschen mithelfen. Nicht? Wir müssen schon ein bisschen mithelfen. Gnade allein reicht nicht aus. Etwas eigene Heiligung muss schon dazukommen. Und dann haben sie Ismael gezeugt und frag heute mal einen Juden, was er von der Idee hält, dass Abraham und Sarah den Ismael in die Welt setzten. Die ganzen Spannungen bis zur Gegenwart sind eine Folge dieser fleischlichen Entscheidung von Abraham und seiner Frau Sarah. Wie viele Ismaele hast du in deinem Leben? Vermeintliche Abkürzungen, da wolltest du Gott unter die Arme greifen. Da hast du gedacht, der alte Gott hat nicht mehr genug Heiligen Geist für mich, ich muss schon ein bisschen selber mithelfen. Gott verheißt und ich muss tun. Er gibt die Gebote und ich muss es machen. Das ging sowas von daneben. Und so geht es bei dir daneben. Wenn du versuchst, Gottes Willen mit eigenen Mitteln umzusetzen. Gottes Verheißung ist eine Verheißung für sein eigenes Tun. Bin ich dann gelähmt? Nein, ich bin überhaupt nicht gelähmt. Denn Gott will durch mich seinen Isaak erschaffen. Das heißt, das menschlich Unmögliche ist Gott möglich. Er war ein hoffnungsloser Fall, der Abraham. Menschlich gesehen ein hoffnungsloser Fall. Und wenn du dich für einen hoffnungslosen Fall hältst, geistlich gesehen, dann bist du genau richtig. Denn Gott arbeitet grundsätzlich nur mit hoffnungslosen Fällen. Und er wartet so lange, bis du ein hoffnungsloser Fall bist, denn vorher wurstelst du immer dazwischen und zeugst Ismaele, die ihm dann durch die Füße laufen. Ist das nicht Evangelium? Ist das nicht befreiend? Ich werde dich zu einem Vater vieler Völker machen, ich alleine. Und ihr könnt mir es glauben, ich habe es ja nicht erst gestern entdeckt, sondern Gott hat es mir mit 17 das erste Mal gezeigt. Es ist faszinierend, auf Gott zu warten und zu erleben, dass er einen gebraucht. Und zwar nicht nur in den eigenen Sternstunden, sondern manchmal komme ich von der Kanzel runter und entschuldige mich bei Gott und schäme mich für mich selber, dass ich das Evangelium nicht würdiger gepredigt habe. Und jemand kommt zu mir und sagt, Hans Joachim, ich bin zum Glauben gekommen. Und anderes Mal komme ich stolz vom Rednerpult und sage, heute war ich gut drauf und vielleicht ist überhaupt nichts passiert. Es ist nie unser Mitwirken, es ist immer nur sein Wirken. Gott kann durch deine Stärken wirken, aber den Engeln fällt es genauso leicht, durch deine Dämlichkeit zu wirken. Nicht? Es kann sein, dass du dich blamierst bis auf die Knochen und die Engel schaffen das, gleichzeitig Gott zu verherrlichen. Ja, manchmal habe ich fast den Eindruck, den Engel gefällt das so richtig. Den gefällt das so richtig, mir zu zeigen, was Gnade ist. Nicht? Da, wo du meinst, oh, das war jetzt suboptimal. Da sagen die Engel, nee, das war optimal. Gott wurde verherrlicht, du wurdest blamiert, wo ist das Problem? Ja, macht euch auf manches gefasst. Aber es ist nie Schadenfreude. Wenn Engel sich freuen, immer pädagogisch, immer pädagogisch. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Ist euch das noch in Erinnerung? Er sagt es hier und noch ein paar Mal. Gott sagt zu Abraham, hier kann man in den Bergen wie am Meer ja die Sterne sehen. Gell? Wenn wir mal einen Sternenhimmel haben in den Bergen oder am Meer, macht das mal. Guckt mal hoch, ich habe das schon gemacht. Und fangt an, die Sterne zu zählen. Abraham, schau zum Himmel und zähle die Sterne. Wenn du dir die Hoffnung nicht vorstellen kannst, was Gott mit dir vorhat. Und greif in den Sand und zähle die Sandkörner. Kannst du sie zählen, fragt Gott auch noch so. Nicht? Mach das mal, setz dich mal dann, wo viel Sand ist, wie an der Nordsee, an der Ostsee hin und fang an zu zählen, während du auf irgendjemand wartest. Egal, wie lange du auf deine Frau wartest, sie kommt, bevor du mit dem Sand zu Ende bist. Ich kann dich trösten. Er ist unzählbar. Er ist unzählbar. Ist das nicht ein faszinierendes Bild? Mach das mal. Erheb dein Haupt und zähl die Sterne. Greif in den Sand und zähl den Sand. Und Gott sagt dir wie Abraham, so viele Menschen will ich durch dich segnen. Unglaublich. Eben. Und Abraham machte es. Er erhob sein Haupt und fing an, die Sterne zu zählen, bis er nicht mehr konnte. Er griff in den Sand und zählte den Sand. Wisst ihr, was ich immer mache? Ich greife nach den Sternen und stecke den Kopf in den Sand. Das ist aber keine, das ist Kompensation, keine gute Lösung. Nicht? Wir stecken den Kopf in den Sand und greifen nach den Sternen. Ich will so zahlreich deine Nachkommen machen. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, so heißt es tatsächlich, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Das ist Glauben. Sich klammern an Gottes Verheißung. Du hast es gesagt. Du bist in der Verantwortung. Was meint ihr, wie viel mehr ihr belastbar seid als jetzt? Wenn ihr in jeder Sekunde eures Lebens das praktiziert, dass ihr sagt, du bist Gott und ich bin Mensch. Sei du Gott und ich will nichts anderes sein als dein Mensch. Du hast es verheißen. Es ist deine Verantwortung. Du bist dran. Du bist dran. Herr, es ist deine Situation. Wir stehen morgens immer auf und sagen, wie soll ich Erschöpfter das auch noch schaffen? Wie soll ich das schaffen? Sag lieber, wie willst du das schaffen, Herr? Mit mir, durch mich, trotz meiner Unfähigkeit. Wie willst du, mein Schöpfer, das in mir erschaffen? Und erst neulich kam ein Lehrer zu mir, der mir sagte, als wir das mal in einem pädagogischen Kurs miteinander besprochen haben, das sei eine Formel richtig für ihn geworden im Schulunterricht. Wenn er reingeht und alles tobt, dass er sagt, halt, nicht wie will ich das schaffen, sondern wie wollen wir das schaffen? Gott und ich. Ich höre immer wieder gerne Predigt-CDs von dem Mann, durch den ich selbst zum Glauben kam und Christus erkannte, nämlich Mario Thomas. Und erinnere mich daran, wie ich neulich noch hörte, wie er diesen Gedanken beim Auszug von Israel gepredigt hatte und den Mose beschrieb in seiner Situation dort am Schilfmeer. Und dort hat er genau dieses Verantwortung abgeben so dargestellt, dass er sagte und Mose das Gebet hinlegte, vor mir gibt es Probleme, da ist nämlich das Meer. Hinter mir gibt es Probleme, da ist das Heer des Pharaos. Vor mir lauert der Tod, hinter mir lauert der Tod. Dieser Ort stinkt, nicht? Sagte er, it stinks, nicht? Dieser Ort stinkt. Ich bin eingeklemmt von den Problemen vorn und hinten. Aber Gott, du bist in der Verantwortung. Und wenn du Gott in Situationen, wo vorne und hinten nur Probleme lauern, die Verantwortung überlässt, dann werden die Probleme, die vor dir liegen, das Meer, die Probleme lösen, die hinter dir liegen. Das sind der Pharisäer, der Pharao mit seinen Heeren. Nicht? Gott ist in Verantwortung. Wir sollen ihn beim Wort nehmen, seine Verheißung glauben. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben, gab Gott die Ehre. Das war genau das, was die Heiden, was die Sünder nach Römer 1 Gott vorenthalten haben. Gott die Ehre zu geben. Du musst nicht Gott sein, du musst nicht Christus sein. Gib Gott die Ehre, indem du nichts bist als angewiesener Mensch. Und lass Gott in deinem Leben Gott sein. Gott kann tun, was er verheißt. Ich hatte es schon mal auf die Formel gebracht. Gott erwartet in seiner Liebe nichts von dir, was er dir in seiner Gnade nicht selbst schenkt. Das hat mich so entlastet. Nicht da fing ich an zu evangelisieren, dass ich nicht sagte, Missionsbefehl und ich muss es tun. Sondern ich sagte, Herr, wenn ich dich richtig verstehe, willst du mich gebrauchen. Dann tu es, aber du tu es. Und dann geht es los, auch in deinem Leben. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. 1. Mose 15, 6. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll. Wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Was war der Glaube Abrahams? Er glaubte an den Gott, der die Toten auferweckt. Und er ließ Gott Gott sein, Herr sein in seinem Leben. Er gab ihm die Ehre. Was ist nach Römer 10, Vers 9 die Doppelbedingung dafür, dass wir gerettet werden? So du glaubst mit deinem Herzen, dass Gott ihn auferweckt hat, und mit dem Munde bekennst, dass er der Herr ist. Abraham hatte denselben Glauben wie wir oder wir denselben Glauben wie Abraham. Und deshalb nimmt er vorher auch die Tradition der Auferstehung mit auf, nicht, um schon deutlich zu machen, wir glauben wie Abraham, Abraham glaubte wie wir. Vielleicht hast du dich gefragt, was eigentlich die ersten Christen dachten über die Juden des Alten Testamentes, die ja Christus noch gar nicht kannten. Nicht? Es war für sie ganz einfach, weil Christus ja der Ewige ist und der Präexistente, haben sie schon mit Christus zu tun gehabt. Wer war die Quelle, die in der Wüste Israel begleitete und das Wasser und das Leben spendete? 1. 10,3. Nun, es war natürlich Christus, der bei ihm war. Wen hat Abraham gesehen nach Johannes? Er hat Jesus gesehen, denn Jesus ist das Wort Gottes und Gott hat schon immer durch seinen Sohn Jesus Christus gewirkt. Und Johannes 12 vollends wird auf Jesaja hingewiesen. Schon Jesaja hat gesagt, dass Israel wohl Ohren hat und dass sie aber dennoch nicht hören werden, dass sie Augen haben und nicht sehen werden. Und das sagte Jesaja, als er seine, nämlich Jesu Herrlichkeit sah. Abraham war der erste Christ. Abraham war der erste Christ. Aber, wenn ich euch angucke, habe ich den Eindruck, er war nicht der letzte. 22.